Deutschlandfunk, eine Welt.
Kirgisistan galt lange als Insel der Demokratie in Zentralasien, doch nun wirft der Machtkampf zwischen dem früheren Staatspräsidenten Atambayev und seinem Nachfolger Jeenbekow dunkle Schatten auf die Politik im verarmten Hochgebirgsstaat. Beide Lager überziehen sich gegenseitig mit Vorwürfen. Es geht um Vetternwirtschaft, Korruption und den Vorwurf des Ex-Präsidenten, sein Nachfolger ersetze die Demokratie im Land durch clan-gesteuerte Strukturen.
Wir müssen nun zusammen unsere Zukunft verteidigen, unsere Freiheit. Wir werden nicht zulassen, dass unser ganzes Kirgisistan zu Sklaven eines Familienclans wird.
Ex-Präsident Atambayev in einer Videobotschaft. Atambayev selbst wurde am Donnerstag von Spezialeinheiten seiner Residenz festgenommen und soll sich nun vor Gericht verantworten. Seine Anhänger fordert er zu Massendemonstrationen auf. Sebastian Schiek ist Politikwissenschaftler und Zentralasien-Experte. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, ob das Land nun erneut vor schweren politischen Unruhen und einem Umsturz steht.
Wir haben hier tatsächlich eine Polizeiaktion gehabt vor 2 Tagen, die eskaliert ist, bei der es einerseits Gewalt gab zwischen Spezialkräften der Regierung und einer Art von Privatarmee des Ex-Präsidenten einerseits und dann aber auch Unterstützern aus der Bevölkerung von beiden Seiten. Und hier gab es in der Tat die Befürchtung, dass das eskalieren könnte, so wie es auch schon einige Male in Kirgisistan passiert ist, bei ethnopolitischen Ausschreitungen 2011 in Südkirgisistan, aber auch im Kontext von Regierungsumstürzen, die das Land eben schon gesehen hat. Momentan ist es jetzt so, dass sich der Ex-Präsident in Untersuchungshaft befindet. Es gab am Folgetag noch einige Scharmützel in der Hauptstadt Bischkek, aber es sieht eben so aus, als dass sich die Lage beruhigt hat.
Ex-Präsident Atambayev hat von 2011 bis 2017 das Land regiert. Jeenbekow ist sein politischer Ziehsohn. Was hat die beiden nach dem Machtwechsel entfremdet?
Man muss erst mal sagen, dass das sicherlich ein vorbildhafter Machtübergang war. Der Altpräsident hat das Amt freigegeben, nachdem sein Ziehsohn Jeenbekow in demokratischen und auch durchaus kompetitiven Wahlen gewählt wurde. Das ist in dieser Region nicht selbstverständlich. Was dann allerdings passiert ist, ist, dass Atambayev die Macht eben doch nicht ganz oder auch gar nicht aus der Hand geben wollte. Er wollte weiter mitregieren, informell, aber auch über seinen Vorsitz der SDPK-Partei, der beide Präsidenten angehören und die Regierung trägt. Und dieser Machtkampf zwischen den beiden hat sich dann zugespitzt. Atambayev hat sogar eine Spaltung dieser SDPK-Partei riskiert. 2017 war das. Und Jeenbekow wollte sich das eben nicht mehr gefallen lassen. Und er wollte sich von seinem Patron hier emanzipieren. Im Juni hat dann das Parlament dem Altpräsidenten die Immunität entzogen. Und so konnten eben diese Korruptionsermittlungen, die in einem postsowjetischen Kontext immer eine Form sind, um mit Gegnern eben auch klarzukommen, konnten so die Korruptionsermittlungen in Gang gesetzt werden.
Was haben Sie selbst für einen Eindruck? Wer hat in diesem Machtkampf derzeit die besseren Karten?
Also man kann ganz klar sagen, dass sich der Ex-Präsident Atambayev mit dieser Aktion selbst ins Knie geschossen hat. Er hat seine eigene Macht hochrangig überschätzt. Es ging ja bislang um Ermittlungen wegen Korruption, wegen Amtsmissbrauch und Unterschlagung. Mittlerweile sitzt er in Untersuchungshaft und es wird wahrscheinlich angeklagt des bewaffneten Widerstandes gegen die Staatsgewalt. Also er hat jetzt auf jeden Fall diesen Machtkampf verloren und wenn er besser kalkuliert hätte, hätte er auch schon das vorher besser einschätzen können.
Glauben Sie, dass die Anhänger sich damit zufrieden geben?
Kirgisistan ist geprägt durch einerseits durch diese formalen Institutionen, durch die Demokratie, aber es gibt eben auch diese Patronage und Machtgruppe, die Staat und Parteien zu kontrollieren versuchen und die sich durch den Staat ziehen. Und insofern bleibt diese Patronagegruppe Atambayev natürlich bestehen und man muss jetzt einfach verfolgen, wie sich das weiterentwickelt. Aber erstmal ist der Ex-Präsident Atambayev jetzt erheblich geschwächt.
Welches Schlaglicht wirft dieser Machtkampf auf die Demokratie in Zentralasien, die ja immer wieder häufig gerühmt wird?
Ja, also ich denke, dass man einerseits schon Kirgisistan das zugutehalten muss. Es gibt ja diesen berühmten Ausdruck der Insel der Demokratie, den Sie auch am Anfang erwähnt hätten, dass es ein besonderes Land ist, dass es ein Land ist, dass es in einer Region, die von Autokraten dominiert ist, tatsächlich geschafft hat, eine Art von Demokratisierungsprozess einzuleiten nach zwei Revolutionen, nach zwei autokratischen Herrschern bis 2010. Und dass auch der jetzige Ex-Präsident, über den wir reden, der erste demokratisch gewählte Präsident des Landes war, dass dann eben diese Wahlen 2017 die ersten demokratischen Wahlen des Landes und in der Region waren, die zu einem demokratischen Machtwechsel geführt haben. Auch gibt es nach wie vor in Kirgisistan mehr Meinungsfreiheit, mehr Pluralismus als in der Region. Es darf hier demonstriert werden und die Regierung kritisiert werden. Das ist eben nicht selbstverständlich. Und insofern ist Kirgisistan nach wie vor ein besonderer Staat und ein positives Beispiel. Aber es gibt eben auch viele Probleme. Und ich denke, dass jetzt dieser Fall, über den wir heute reden, dass er das sehr gut verdeutlicht. Denn wenn man sich das mal vor Augen nimmt, dann sieht man eben doch, dass hier ein Ex-Präsident ja für sich in Anspruch nimmt, über dem Gesetz zu stehen, der hier über eine Art Privatarmee verfügt, die das Feuer auf Sicherheitskräfte eröffnet, dem gegenüber ein schlecht ausgerüstetes Spezialkommando steht, dem die Stürmung dieses Anwesens gelingt und das sich gegen steinewerfende Demonstranten nicht anders zu Wehr zu setzen weiß, als Steine zurückzuwerfen. Also diese Vorgänge stehen auch stellvertretend dafür, dass es sich in Kirgisistan eben immer noch um einen sehr schwachen Staat handelt und dass eben die Bedeutung von informellen Patronagegruppen, von Machtzirkeln im Staat immer noch sehr hoch ist.
Russland zählt zu den einflussreichsten Akteuren in Zentralasien. Immerhin waren die heute unabhängigen Staaten früher Teil der Sowjetunion. Wie bewertet der Kreml die Eskalation in seinem Hinterhof?
Also das primäre Interesse Moskaus und Putins in Zentralasien und damit auch in Kirgisistan ist tatsächlich Stabilität. Insbesondere nach den großen ethnopolitischen Gewaltkonflikten in Kirgisistan in 2011 gibt es hier einfach eine Angst, dass Kirgisistan, aber auch eben die Region sich destabilisieren könnte. Insofern ist das sicherlich das oberste Interesse. Ansonsten ist Russland tatsächlich der externe Akteur, der den größten Einfluss hat in dem Land und dass auch Kirgisistan wahrscheinlich sogar das Land ist, wo Russland den größten Einfluss hat. Aber dass man eben auch sagen muss, dass es so ein Mythos ist, dass Russland und Putin in Zentralasien und auch in Kirgisistan eben die Strippen ziehen und hier auch unmittelbar in das Tagesgeschäft eingreifen.
Einschätzungen zur Lage in Kirgisistan waren das von Sebastian Schiek, er ist Politikwissenschaftler und Zentralasien-Experte.